Ich hatte ja der große und der kleine Schritt fotografiert in Dresden und Berlin und bin zur Farbfotografie übergegangen. Und der große und der kleine Schritt handelt von einer sich auflösenden Gesellschaft. Also die DDR hat sich nicht schnell aufgelöst von einem Tag zum anderen. Die war nicht aufgelöst, als dann Schabowski plötzlich die Grenzen öffnete. Die hat sich langsam aufgelöst. Und eigentlich bis zum Schluss hat die Regierung und die Leute, die an der Macht waren, die so getan, als würde es diese Auflösung gar nicht geben. Und es geschah alles so schnell, dass sie gar nicht verstanden haben, dass schon alles vorbei war. Innerhalb von einer kurzen Sekunde war im Prinzip schon alles vorbei. Und ich kann mich erinnern, als ich dann diese Stürmung miterlebt habe, der Stasi-Zentrale in Dresden, da war eine riesige Traube von Menschen. Es war ja sehr gefährlich. Keiner wusste eigentlich, worauf er sich einlässt, wenn er zur Stasi-Zentrale geht. Ich bin einfach intuitiv hingegangen. Es waren keine Nachrichten. Niemand hat darüber berichtet. Ich habe mir nur gesagt, ich mal sehen, was da passiert. Und das haben sich offensichtlich andere auch gesagt. Es waren fast alles Männer. Die standen also vor der Tür und wollten in die Stasi-Zentrale rein und haben auch dagegen gedrückt. Und ich bin dann einfach auf die Mauer geklettert, ganz frech. Und dann sah ich eben, wie hinten die Rekruten dagegen, gegen die Tür drückten. Also es war ganz simpel und die waren vollkommen unvorbereitet, ja, und wussten nicht, dass ihre Zeit schon längst abgelaufen war. Das hatten sie nicht begriffen. Die haben einfach, es ist so ein Automatismus im Verhalten der Menschen auch, die 20 Jahre lang immer gewohnt waren, dies und jenes jeden Tag zu machen. Die haben das einfach automatisch weitergemacht, ne? Andererseits sind ja sofort ganz viele Akten vernichtet worden, wo die schon ein klares Kalkül hatten von dem, was passiert. Und das habe ich dann auch an meiner Stasi-Akte gesehen, dass zumindest die Stasi sehr gut informiert war über die Lage und ganz klar die Situation auch vor 89 gesehen hat. Und
wurden Sie beobachtet? Hatten Sie eine Akte?
Also meine Lage war ganz prekär. Also der große und der kleine Schritt handelt ja davon, von ganz extremen Situationen, von Menschen, die einfach verrückt, alle spielen verrückt. Und ich sehe das heute wieder. Und damals habe ich so gespielt. Ich hab gerade die Fotos gefunden. Ich habe Ertrinken gespielt in der Badewanne. Ich bin da wie ein Kind und wo sich auch das Unterbewusstsein offenbart. Ich habe gerade die Fotos gefunden, wo ich eben eine Ertrinkende bin. Und der Mann, der mich fotografiert hat, da spielen wir das dann umgedreht, tauschen die Rollen und er spielt dann in der Badewanne Ertrinken. Und ich hatte auch sehr seltsame Träume und die alle haben mir eigentlich gesagt, dass ich in sehr großer Gefahr bin. Und hier in meinem Berliner Atelier, da konnte ich nicht mehr bleiben, weil es beobachtet wurde. Und die Nachbarn haben mir das auch gesagt, dass die Stasi nach mir gefragt hat. Und es war auch so, dass die Stasi unten vor der Tür stand. Und es war einfach viel zu gefährlich. Und ich bin dann nach Dresden gegangen und habe 87, 88, 89, die letzten Jahre vor dem Mauerfall, eben an der Serie, die jetzt auch ausgestellt wird, bei CO am 9. Dezember ist Eröffnung, da habe ich auch sehr viel diese Situation wiedergefunden. Also genau dasselbe, was in mir stattfand, habe ich dort bei den anderen Menschen auch gefunden. Die waren alle in Auflösung, also keiner war in seiner Mitte. Irgendwie waren die geistig alle weit abgedriftet und taumelten so an der Peripherie ihres Seins. Ja. Und ich bin damals, weil es ging ja immer nur um verschlossene Türen in der DDR. Ich habe mir gesagt, ich öffne jetzt die Türen und gehe eben in so ein Gewebe, eine Struktur der Stadt. Die Stadt besteht aus sehr vielen Häusern und ich öffne jetzt die Türen zu den Räumen. Ein Raum heißt Schlachthof, ein Raum heißt Kreissaal, ein Haus heißt Krankenhaus, ein Raum Tanzsaal. Eben genau das, was so das Gewebe und die Struktur einer Stadt ausmacht.
Und das war der große und der kleine Schritt?
Das war der große und der kleine Schritt. Nochmal, das war in einer Situation, in der ich extrem auch unter extremer Spannung stand, wo ganz extreme existenzielle Erfahrungen zu mir kamen. Später habe ich dann erfahren, 1992, dass ich verhaftet werden sollte. Mir sollte eben eine Falle gestellt werden. Wir hatten ja Zugang zu meiner Wohnung. Da sollte irgendein angeblicher Beweis versteckt werden, den dann die Stasi bei einer Hausdurchsuchung zufällig gefunden hätte. Und sogar die Spionageabwehr hat sich mit mir beschäftigt. Ich habe vor 3 Tagen so ein dickes Dossier nochmal gekriegt, ja, von der Gaubbehörde. Und ich war also Tag und Nacht wie eine RAF-Terroristin. Die haben also jeden Schritt beobachtet und ganz schnell die Spitzel niedergeschrieben. Das lese ich alles gerade, ja. Jeden Schritt, den ich gemacht habe. Und ich sollte verhaftet werden im September 1989, weil ich angeblich eine CIA-Agentin wäre. Die wollten mir einfach nur einen Prozess machen. Und das Fatale daran war, dass eben der allerbeste Freund von mir, mit dem ich auch die Landschaften fotografiert habe, mit dem ich auch nach Polen gefahren bin, weil seine Familie kam auch aus Wrocław und aus der Umgebung und Jelena Góra. Das war sehr schön. Also wir kannten uns sehr lange. Der hatte sich in dieser prekären Zeit mit der Stasi getroffen. Also ein West-Berliner, vollkommen unbegreiflich. Er hat mir das auch nie gesagt. Das habe ich erst hinterher mitbekommen, als ich meine Stasi-Akte las. Ich habe es nur gespürt. Ich habe gespürt, dass in meiner ganzen Umgebung von vorne bis hinten irgendwas nicht stimmt. Hinzu kommt auch, dass meine Art der Fotografie, das begann schon auch bei Berlin eine Hundenacht, die haben so viel ausgelöst, weshalb auch die Stasi mich Auslöser genannt hat. Das war eben deren Decknamen für mich. Diese Fotos, die ich in der DDR gemacht habe, haben so wahnsinnig viel ausgelöst. Aber ich denke auch sehr viel Neid, sodass viele Menschen mich wirklich mit ganz übler Nachrede und ganz schlecht gemacht haben. Und ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ja, die Fotos hatten eine unglaubliche Wirkung auf die Menschen. Und sogar der Chef vom Künstlerverband, bei dem erkundigt sich die Stasi, um quasi so eine Absegnung zu bekommen, wenn wir die verhaften, ist dort eine Intervention zu befürchten oder nicht. Und er sagte so ganz kleinbürgerlich, dass eigentlich alle Fotografen aus dem Künstlerverband mich verurteilen, weil meine Fotografie menschenfeindlich wäre und ein menschenfeindliches Bild wiedergeben würde und keiner würde das tolerieren. Und damit hat er quasi der Stasi zu verstehen gegeben, macht mit der Frau, was er wollt. Ja? Ich hatte also niemanden und selbst die Dissidenten, die sind ja niemals unter den Vorwurf verhaftet worden, angeblich CIA-Agenten zu sein. So, wäre es dazu gekommen, 1989, hätte ich niemanden gehabt. Mein Freund, mein Allerbester, hat sich heimlich mit der Stasi getroffen. Mein Geliebter, der war vollkommen gleichgültig diesem Thema gegenüber und hatte auch noch eine heimliche Geliebte. Auf den Künstlerverband konnte ich mich nicht verlassen, auf meine nähere Umgebung ebenfalls nicht und selbst meine Mutter hätte sich distanziert von mir und mein gesamtes Frühwerk Berlin in einer Hunde nach den letzten Beißen die Hunde, der große und der kleine Schritt, wäre für immer und ewig zerstört gewesen. Und genau in dieser prekären Zeit, also der September war eben der Monat, in dem ich verhaftet werden sollte. Und die Untersuchung ging ja schon 2 Jahre. Ne? Genau in dieser Zeit geschah das Wunder. Es ging alles so schnell kann ein Mensch gar nicht denken. Die Ereignisse hatten sich überschlagen und nur in vielleicht 6 Wochen war es umgedreht, hatte sich der Spieß umgedreht und da standen plötzlich eben all die mit dem Rücken an der Wand, die mich vernichten wollten. Ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt, als das dann alles vorbei war. Robert Frenk hatte ich ja schon 1985 kennengelernt und der war das große Licht an meinem Horizont, weil er hatte absolutes Verständnis und hat von Anfang an gesehen, der hat nicht so kleinkariert reagiert wie der Chef des Künstlerverbandes. Der hat also sofort gesehen, in welcher Lage ich war. Er beschreibt das auch sehr schön in den Briefen. Ich sehe dich in dieser engen murderous conditions, wie du deine Gartenzwerge fotografierst. Ja. Das hat er alles sehr gut verstanden. Auch er schrieb auch, du bist in der Lage, Türen zu öffnen. Das schaffen nicht viele. Das hatte ich ja auch damals genau gemacht. Das war ja mein Konzept gewesen. Und das war einfach zu viel, was da passiert ist. Ich habe auch nicht gleich bin nicht gleich zur Gaukbehörde gegangen. Ich wollte nicht gleich wissen, was passiert. Ich bin einfach nach Amerika geflogen und habe mich nicht mehr damit befasst. Robert Frenk hatte mich gleich nach dem Mauerfall eingeladen und ich bin zu ihm gegangen nach New York und habe Deutschland sich selbst überlassen. Aber als ich das machte, das war im April 1990, hatte ich intensiv den großen und den kleinen Schritt fotografiert. Ich habe also die ganze Zeit auf der Straße miterlebt, in Dresden, in Leipzig und in Berlin. Ich habe also von Anfang an, weil ich ja in Leipzig studiert hatte, die Montagsdemonstration miterlebt und jeder hat diese Zeit wahrscheinlich anders wahrgenommen. Jeder in einen anderen Kontext. Ja. Also für mich war es eine Zeit der absoluten Auflösung, wo jeder verrückt spielte. Und es gab ja auch Pläne, auf die Demonstranten dann zu schießen auch. Und damit musste auch jeder rechnen, der da hinging, zu den Montagsdemonstrationen. Das Seltsame ist nur, es wurden von Woche zu Woche mehr. Es waren einfach unheimlich viele Menschen, ja. Und
sind die Demonstrationsbilder Leipziger Bilder?
Ja, sind auch dabei. Es war ein unendlich langer Menschenstrom. In Leipzig gibt es ja so einen Ring, ne? Wir sind den Ring lang und jeder hat sein eigenes Transparent gebastelt. Und es ist auch so schön, an den Bildern zu beobachten. Jeder forderte für sich was anderes. Ja. Es war ganz naiv und ganz ursprünglich, wie Menschen, die zum ersten Mal sich trauen, zu formulieren, was sie sich von Politikern wünschen. Die hatten das alle irgendwie zu Hause, hatten die ihre Transparente gebastelt und das dann formuliert und sind alleine auf die Straße für sich gegangen, ja. Also es waren ganz viele alleine auch, ja. Manche sind auch mit der Familie, mit ihren Kindern, mit ihren Geschwistern, aber es waren sehr viele alleine und vor allen Dingen auch sehr viele Frauen. Mhm. Frauen und es war abends, Kinder habe ich weniger gesehen.
Hatten die gar keine Angst vor der Kamera? Mich wundert immer bei den Bildern, ich denke immer, wenn man da fotografiert hat, war man doch sofort verdächtig, für die Stasi zu arbeiten, oder?
Eigentlich schon, aber so eine Masse an Menschen, da spürt man viel Solidarität. Da kann sich kein Stasi-Mensch einmischen, der wäre gelünscht worden, spontan. Das war einfach schon zu, da fehlte nur ein Funke von beiden Seiten. Und eigentlich waren die Demonstranten sehr lustig und besonnen, die waren nicht so ernst, ja. Und auch in Dresden begann das dann, da war eine Lichterkette, erinnere ich mich. Ich weiß jetzt nicht, die ging durch die ganze Stadt, das wurde so von Mund zu Mund Propaganda weitergetragen und jeder, der mochte, konnte an der Lichterkette teilnehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, aber da waren ganz viele Familien da und die auch mit ihren Kindern gekommen sind, die dann sich, also kilometerlange Schlange, an die Straße gestellt haben. Und das war alles spontan. Das war immer ganz erstaunlich, weil es ja nur nach Mund-zu-Mund-Propaganda weitergetragen wurde und nichts funktionierte besser als da. Besser als jetzt Informationen, die über die Zeitung gehen. Ja? Das war einfach wie ein Lauffeuer. Das war ganz fantastisch. Und in Berlin gab es dann auch diese riesengroßen Demonstrationen und Kundgebungen am Alex und unter den Linden. Da war mir klar, dass das Ruder ist nicht mehr rumzureißen. Ja? Das war mir vollkommen klar. Und nur in den ersten Tagen, in den ersten, wo er sich das erste, vielleicht die ersten 2-3 Male dahin gegangen bin, zu den Montagsdemonstrationen in Leipzig, da hatte ich ein bisschen Angst, sonst nie. Eigentlich sonst nie. Auch in Leipzig, auch in Berlin nicht. Es war klar, das Ruder ist nicht mehr rumzureißen, es ist vorbei. Ja. Ich war ja Studentin an der Leipziger Hochschule für Grafik und Kunst und die Schule ist ein traumhaftes Gebäude, aber nicht weit davon ist eben dieses Gebiet und ich kann mich erinnern, ich war bei Kiepenheuer und Witsch, die waren in einer ganz traumhaften Villa und oben im Dachgeschoss, also Kiepenheuer und Witsch, die Ostniederlassung, ne? Und oben im Dachgeschoss, da war eine ältere Dame und die wohnte da allein und es regnete durch und die Villa war eigentlich auch am Zerfallen und das war die Villa ihrer Familie und irgendwie hat sie mir dann die Geschichte ihrer Familie erzählt. Die hatte eingeheiratet in die von Leuna, in die Familie, die in Leuna gehörte, von Igel Farben und die hatten ja Zyklon W hergestellt und die waren alle weg, sind alle verurteilt worden. Und sie war so die Letzte, die im Osten geblieben war. Ne? Die anderen waren entweder im Gefängnis oder im Westen. Sie war die Letzte, sie war in Leipzig geboren. Sie hat alles miterlebt, also ganzen Aufstieg und Fall. Und das ist genau, was sie so wiedergab, war so die Zerrüttung, der Niedergang. Und ich bin ja eigentlich in was Neuem geboren worden, in dem Neuanfang und habe dann 89 auch wieder den Niedergang erlebt. Und einige Menschen, die Anfang des Jahrhunderts geboren wurden, die haben das eben mehrere Male erlebt, ne? Den Aufstieg und den Fall. Und es ist immer erstaunlich für mich auch, in welchen kurzen Intervallen sich im Prinzip dasselbe wiederholt. Man, das Neue beginnt und es bleibt ja nicht neu, es veraltet und erstarrt und es löst sich genauso auf wie das vorhergehende. Vielleicht muss man weiter weggehen, um näher sehen zu können, die Dinge näher sehen zu können. Ich habe Octavio Paz gelesen, den Nobelpreisträger aus Mexiko, der schreibt darüber. Der hat sehr lange in Paris auch gelebt und er schreibt so schön, dass eben die sogenannte Moderne, der Begriff Moderne, im Prinzip auch signalisiert, dass alle anderen Gesellschaften, die sich mehr mit dem Archetypen noch beschäftigt und mit den klassischen Glaubensgrundsätzen so ein bisschen als reaktionär bezeichnet werden. Also die Afrikaner, die Südamerikaner und die Asiaten. Und die sogenannte Moderne funktioniert immer nach dem gleichen Muster, also Tod und Wiedergeburt. Sie zerstören sich, sie negieren sich, um aus der Asche wieder neu zu entstehen. Also es ist wirklich ganz fatal, auch an Deutschland in die letzten 100 Jahre zu beobachten. Es wird immer rasanter, das Tempo, wie das funktioniert, was er sagt. Ne? Also auch im privaten Leben, wie Menschen das Alte unbewusst, das, ich will nicht sagen, dass die Zerstörung willentlich geschieht. Oft stehen wir uns selber im Wege. Also es kommt dann der Moment, wo alles zusammenkracht und jeder verrückt spielt. Das geschieht ja nicht nur auf der politischen Ebene, das geschieht auf der ganzen Ebene. Weil damals schon, bevor es eigentlich zum 9. November 89 kam, war die Auflösung schon lange da. Also was ich sage von extremen Situationen, von meiner eigenen Situation, die ganz extrem war, und der Druck war auch bei allen anderen zu beobachten. Ja? Also die Ehen lösten sich auf und die Freundschaften lösten sich auf. Krankheiten kamen ganz plötzlich. Ganz viele Zusammenbrüche, die Menschen wurden ängstlich und psychotisch und neurotisch. Also es war auf der ganzen Ebene. Und ich muss leider sagen, etwas Ähnliches beobachte ich heute auch wieder. Es war also gar kein Wunder für mich, als ich dann noch 1990, während ich noch an den letzten Weißen die Hunde fotografierte, bin ich ins Krankenhaus gegangen in Dresden, und auf der Röntgenstation kamen eben viele Menschen, die einfach in einem großen Desaster waren. Ne? Also eine Frau, erinnere ich mich, die hatte versucht, sich umzubringen mit Tabletten. Sie wusste gar nicht, wo sie war. Die ist in diesen Röntgensaal geschoben worden. Ein anderer Mann, der hatte im Außenhandel gearbeitet. Zufälligerweise hat er einen kleinen Unfall gehabt, und bei dem Unfall ist herausgekommen, dass er einen Tumor im Kopf hat. Ehe er sich versah, war er eben im Operationssaal geschorenen Kopfes, und da ist ihm die Schädeldecke aufgesägt worden in einer 8-Stunden-Operation. Und am nächsten Tag sah ich diesen Patienten wieder, der quietschvergnügt die Zeitung las nach der Operation. Ich war fassungslos, ja. Und das war alles in Auflösung, weil er war so ein Funktionär aus dem Außenhandel. Das war vorbei. Das wusste er ja auch, ja. Und diese ganze extremen Situation, wie stellt sich dem ein Mensch, ja? Wenn von heute auf morgen plötzlich jemand seine Arbeit verliert, seine Familie verliert, nicht mehr weiß,
wie er die zu ernähren hat. Das war ja aber noch nicht absehbar, oder? Das war ja 89 noch nicht
absehbar. Es war absehbar, das ist ja das Merkwürdige, dass ja die DDR sich schon langsam auflöste, vorher schon. Nur je mehr das Neue in Erscheinung trat, desto verhärteter war das Alte, kann man so sagen. Also je mehr das Neue arbeitete, desto größer verhärteten sich die Funktionäre. Die haben eigentlich so getan bis zum Schluss, die haben eine unglaubliche Arroganz, Selbstsicherheit und Selbstbeweihräucherung, die war bis zum Schluss da. Die waren sich ihrer Situation so sicher, und dass die Dreckarbeit wahrscheinlich andere machen und dieses kleine Störmanöver mit den Demonstranten werden sie schon dann irgendwie in den Griff bekommen. Also die waren sich ihrer Situation so sicher und die waren so selbstherrlich bis zum letzten Moment, und erst als dann tatsächlich die Grenzen aufgingen und Schabowski in einer Pressekonferenz mitgeteilt hat, was ja gar keiner glauben wollte in dem Moment. Es war so unreal plötzlich. Es kam ganz anders, als viele Menschen sich vorgestellt hatten. Es war so vollkommen unrealistisch und es war so selbstverständlich und so ganz einfach und normal. Ja, nur ein Journalist stand wohl auf und hat nochmal nachgehakt und irgendwie wollte er wissen, habe ich mich jetzt verhört oder ist das tatsächlich wahr, was ich eben gehört habe? Und
ab wann sind denn die Grenzen offen? Und hat auf den Zettel geguckt und gesagt, ab jetzt?
Ja, und in dem Moment müssen das alle 17 Millionen DDR-Leute begriffen haben, weil dann alle automatisch zur Grenze gingen. Und da bin ich natürlich auch zur Grenze gegangen. Ich bin dann zum U-Bahn, zum Invalidenstraße, zum Grenzübergang gegangen. Es war einfach ein verstopfter Ein- und Ausgang mit Menschen. Es war eine unglaubliche Traube an Menschen, die dann rüber wollten. Und das war überall, an allen Grenzübergängen war die gleiche Situation. Alle wollen nur rüber. Das Seltsame dabei ist, ich hatte ein Kriegstagebuch damals schon von jemandem, der 89 schon lange tot war, der als 18-Jähriger einberufen wurde und den Einmarsch in Sudetendeutschland mitmacht und dann mal kurz wieder entlassen wurde und 39 ging er dann der Krieg los. Er war also die ganze Zeit in Frankreich gewesen bei einer Nachrichteneinheit, aber hinter der Front, und hatte das große Glück, in Schlössern zu wohnen, in französischen Schlössern, und wollte Dichter werden. Und das Fatale daran ist, er hat es tatsächlich geschafft, Dichter zu werden. Er hatte also sehr viel Zeit auch und beschreibt da eine sehr inspirierende Zeit mitten im Krieg, ja, beschreibt er. Ja. Und am Schluss scheitert aber alles, weil er geht nach Hamburg zurück. Hamburg war komplett zerstört, dort waren seine Kinder und seine Frau. Und er hat vielleicht 30 verschiedene Jobs angenommen in 3 Jahren. Und kein einziger Job konnte ihn längerfristig ernähren. Also es muss unglaublich gewesen sein. Und da ist er dann in den Osten gegangen aus Verzweiflung und hat sich das haben sie ihn so schnell verfallen, zum Lehrer ausbilden lassen. Ne? Und er schreibt dann aber in den harten 3 Jahren vor der Währungsunion, schreibt er, er hat das Gefühl, dass jetzt nach dem Krieg Deutsche gegen Deutsche aufgehetzt werden. Weil vorher waren die nicht aufgehetzt aufeinander. Vorher waren die eins. Ja? Und ihm überkommt jetzt das Gefühl, jetzt, dass Deutschland geteilt wird und dass Deutsche gegen Deutsche aufgehetzt werden. Ich bin ja nur in dieser Zeit groß geworden, des Kalten Krieges, wo Deutschland verfeindet war bis zum geht nicht mehr. Und ich kannte gar nichts anderes. Ich habe mich gewundert über diese Worte. Diese Montagsdemonstration, ich weiß jetzt nicht, weiß jetzt nicht genau, wie lange, wie viele Wochen die anhielten, aber dann war so geteilt. Einerseits die Bürgerbewegung, die gerne die DDR erhalten hätten, und andererseits eben die Wiedervereinigung, aber dann, dass wir eben das System, das westdeutsche System übernehmen und eben uns anzupassen haben. Naja, es gab keine anderen Ideen, oder die sind kaum zum Tragen gekommen. Was ich gut fand, war eben der runde Tisch in dieser Zeit. Da hat sich Modell bewiesen, was ich auch immer wieder vorschlage, auch in Südamerika, wenn eben Menschen zu sehr zerstritten sind. Setzt euch an den runden Tisch. Das war damals in der DDR, als die sich auflöste. Ganz furchtbar gewesen.